Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld TV Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl.
Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen in Vogts Bier Express und auch zu einer neuen Ausgabe von ir@echtgeld.tv. Wir freuen uns, dass wir A mal wieder rauskommen. Wir freuen uns, dass wir dann hier reingekommen sind und darüber, dass Achim Plate, CEO der Lloyd Fonds AG, bei uns zum zweiten Mal zu Gast ist, zum ersten Mal in Person, kommt also auch zum ersten Mal nach dieser Veranstaltung in den Genuss der Curry 36 Currywurst. Das wollen wir an der Stelle nicht verschweigen. Und ja, zum zweiten Mal hier. Damals bei 8,52 habe ich nach der Sendung ja die Aktie gekauft. Das hat sich als ganz gute Entscheidung erwiesen. In den letzten Wochen ist so ein bisschen intensivere Bewegung in die Aktie reingekommen. Was da so alles passiert ist, was da auch in den nächsten Monaten noch passiert, das erfahrt ihr aus erster Hand in den nächsten etwa 60 Minuten. Aber nicht ohne eine Sache, auf die wir euch natürlich wie immer hinweisen müssen, nämlich die Risikohinweise von Christian.
Denn natürlich, auch heute gilt, alles, was wir hier machen, ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tauschen uns aus mit dem CEO über die Lloyd Fonds AG. Und was ihr aus diesen Informationen macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Weder wir noch unser Gast Achim Plate können dafür eine Haftung übernehmen. Genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die ihr zum Beispiel in Form einer wirklich gut gemachten Investorenpräsentation auch wieder in der Echtgeld-TV-Lounge befindet. Herr Plate, schön, dass Sie da sind. Tobias Kramer hat schon gesagt, wer bei der ersten Sendung mit Ihnen damals virtuell zugegriffen hat, irgendwie so etwas über 8, der hatte richtig Spaß. Der Kurs ging dann bis auf 17, also mehr als verdoppelt. Aktuell sind wir bei 13. Das ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Erfreuliche Kursentwicklung. Wir wollen natürlich sehen, was seitdem operativ passiert ist. Aber für diejenigen, die die erste Sendung nicht gesehen haben, holen Sie unsere Zuschauerinnen und Zuschauer doch bitte mal ganz kurz ab und erklären Sie möglichst einfach in weniger als einer Minute, was macht die Lloyd Fonds AG denn?
Ja, ich bemühe mich. Die Lloyd Fonds AG ist eine börsennotierte, bankenunabhängige Gesellschaft mit Standorten in Hamburg, Frankfurt und München. Ein Finanzhaus, das sowohl mit aktiv gemanagten Fondsprodukten, persönlicher Vermögensverwaltung und digitalen Investmentlösungen ein breites Spektrum liefert für Retailkunden, aber auch institutionelle Kunden.
Und das Ganze in Form einer Wachstumsstrategie, die wir letztes Mal skizziert haben, wo wir heute die nächsten Kapitel beschreiben können. Aber wie das so ist beim Wachstum, es kostet eben Geld. Und das Schöne ist ja, an der Börse werden nicht nur Aktien hin und her gehandelt, es wird nicht nur gezockt, sondern die eigentliche Funktion von Börse ist ja die Kapitalbeschaffung für Unternehmen. Und genau von dieser Funktion machen Sie jetzt gerade Gebrauch. Deswegen passt das ganz gut, dass Sie jetzt hier sind, denn Lloyd Fonds AG hat gerade eine Kapitalerhöhung beschlossen aus dem genehmigten Kapital. Bis zu 615.000 neue Stammaktien sollen platziert werden in einem Bezugsverhältnis. Das heißt, ihr werdet also nicht als Aktionäre gegen euren Willen verwässert. Ihr könnt mitziehen und dazu ein Preis, der momentan bei 13 Euro indikativ liegt, aber erst nach unserem Interview endgültig festgesetzt wird. Ich glaube, am 10. Februar. Wir zeichnen hier am 3. Februar auf. So, Kapitalerhöhung ist jetzt so ein Thema, auch von der Technik her. Da kann man immer viel drüber lesen. Wir nutzen das ja ganz gerne, uns komplexere Sachverhalte nicht von irgendwelchen Journalisten erklären zu lassen, von welchen, die sich was angelesen haben, sondern von Praktikern. Herr Plate, deswegen erklären Sie uns erstmal, wie läuft so eine Kapitalerhöhung und warum haben Sie das genauso in der Form gemacht mit Bezugsrecht? Sie hätten es ja auch ohne machen können, wie Sie das jetzt hier vorschlagen.
Gut, wenn man sich vornimmt, Kapital über die Börse zu beschaffen, dann muss man Grundsatzentscheidungen treffen. Die erste Grundsatzentscheidung ist mehr als 8 Millionen Euro oder weniger. In dem Moment, wo Sie die Grenze von 8 Millionen Kapitalbeschaffung überschreiten, müssen Sie einen Wertpapierprospekt, also mit einem sehr großen Aufwand, über die BaFin genehmigen lassen. Unter 8 Millionen nutzt man ein sogenanntes Wertpapierinformationsblatt, das auch von der BaFin genehmigt wird und bei uns auch genehmigt wurde. Das ist die erste Entscheidung. Die zweite Entscheidung ist der Umfang. Sie kennen dieses Verhältnis bis zu 10% des Grundkapitals. Den Bedarf haben wir nicht. Wir machen eine Emission bis 4,6% des Grundkapitals, also im Verhältnis eine relativ kleine, auch in der Verwässerung der Bestandsaktionäre. Dann ist die nächste Entscheidung zu treffen, machen Sie eine KE mit Bezugsrecht oder ohne? Da gibt es neue Rechtsprechung in Deutschland. Und wenn Sie eine KE ohne Bezugsrecht machen wollen, dann können Sie das heute eigentlich rechtssicher nur noch an neue Investoren begeben und nicht an Ihre bestehenden. Und deshalb haben wir uns entschlossen, eine Barkapitalisierung mit Bezugsrecht zu machen, damit unsere bestehenden Aktionäre im Verhältnis 21:1 auch in den Genuss kommen, daran teilzunehmen und entsprechend nicht zu verwässern. Alle Aktien, die unsere Bestandsaktionäre nicht beziehen, können wir im sogenannten Private Placement an neue Aktionäre geben. Also wir arbeiten sozusagen erstmal den Bestand ab, geben unseren Bestandsaktionären die Möglichkeit, dann kommen erst die neuen. Letzte Entscheidung noch, zu welchem Kurs? So, wir haben sehr volatile Märkte, das wissen Sie, die sich an der Börse engagieren im Moment. Deshalb ist es schwierig, in einer 14-tägigen Bezugsfrist, die ja zu gewähren ist, vom 2. bis zum 15. Februar bei uns, zu welchem Kurs? Und dort haben wir zu der letzten Möglichkeit gegriffen, die das Aktienrecht bietet, nämlich diesen Kurs relativ nah am Ende der Bezugsfrist, nämlich am 10. Februar, drei Börsentage dann am Ende vor der Bezugsfristende, festzulegen. Und wonach werden wir den festlegen? Ja, nach den Volatilitäten am Markt, nach den Gegebenheiten, um ein faires Angebot auch für unsere Aktionäre zu machen. So läuft heute in der Praxis eine Barkapitalerhöhung. Ich fasse mal so zusammen, nichts ist einfach bei uns in Deutschland. Es ist erheblich komplizierter geworden, weil natürlich auch häufig oder bei dem einen oder anderen Fall bei sogenannten KEs ohne Bezugsrecht ja vielleicht der ein oder andere Aktionär übervorteilt wurde. Und deshalb hat die Rechtsprechung ganz neu im Jahre 2020 uns eigentlich aufgefordert, das ein bisschen anders zu gestalten, damit das Gleichbehandlungsprinzip für die Aktionäre gewahrt bleibt.
Das heißt, man kann also zusammenfassend sagen, Ihr Vorsatz, auch die bisherigen Aktionäre weiterhin am Unternehmen so in der Form beteiligt zu lassen, ihnen zumindest die Möglichkeit zu geben, ihre Beteiligungsquote zu halten, wird ziemlich erschwert durch diese ganzen Ausführungsverfahren. Und deswegen ist dieses Bezugsrecht von 21:1 auch keine Bösartigkeit, sondern es ergibt sich eben durch diese 8-Millionen-Regel und die Möglichkeit, dass das möglichst weit auszunutzen. Und das auch noch für die Aktionäre zur Technik zum Abschluss. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, gibt es hier keinen Bezugsrechtehandel, weil auch das wahrscheinlich wieder seitens der BaFin zusätzliche Restriktionen zur Folge hätte, sodass man sich entscheiden muss, wenn man die Quote halten will, mitmachen. Ansonsten, anders als bei der Vonovia, wo es ja um Milliarden ging und ein Prospekt war, ist das Bezugsrecht weg und dann können andere dazu einsteigen.
Wenn Sie eine Barkapitalerhöhung über ein Wertpapierinformationsblatt durchführen, dann möchte die BaFin nicht, dass es zu einem Bezugsrechtshandel kommt, weil dann wiederum die Frage, ob Sie das Gleichbehandlungsprinzip von Bestandsaktionären sicherstellen können, wenn Bezugsrechte veräußert werden können, nicht sicherstellen können. Deshalb haben wir keinen Bezugsrechtshandel.
Wir reden ja ab und zu auch mit Politikern, sowohl in dieser Sendung, aber wir reden auch ganz gerne so über Politik. Jetzt ist so ein bisschen ja was rauszuhören gewesen, dass es da auch einen Wunsch gibt, möglicherweise bestimmte Sachen zu vereinfachen. Wenn Sie sich eine Minute nehmen würden, um einen Wunsch in Bezug auf Kapitalerhöhung beispielsweise an die Politik zu formulieren, wie würde der aussehen?
Mehr Vereinfachung. Ich sage jetzt mal, wir haben nach Aktiengesetz bestimmte Möglichkeiten, die ja über die Hauptversammlung durch die Aktionäre letztendlich beschlossen werden, genehmigtes Kapital bis zu 50% beispielsweise oder die Durchführung von Barkapitalierung bis zu 10%, eben auch ohne Bezugsrecht. Was jetzt passiert ist, dass diese Möglichkeit, ja, durch diese Restriktionen, die hervorgeleitet sind aus Gerichtsentscheidungen, die operative Umsetzung von Kapitalmaßnahmen erheblich erschweren und komplizierter machen. Und was dort auf uns zukommt, ist praktisch eine Erschwernis. Und das müssen wir den Aktionären vermitteln, dass das nicht von uns kommt und dass es eigentlich dem Schutz der Aktionäre dient. Manchmal kommt das aber so nicht bei den Aktionären an. Das vielleicht wieder ein bisschen mit Augenmaß anzugehen, das wäre so ein Wunsch.
Okay. Wenn wir jetzt auf die Kapitalerhöhung gucken, Mittelzufluss, wie geschildert, 8 Millionen. Der Cashbedarf 13,4 Millionen. Der Cashbedarf ist deswegen 13,4 Millionen, weil da noch ein bisschen was an Akquisitionen ansteht, über die wir gleich in den nächsten Minuten noch reden werden. Daher die Frage, wo kommen die restlichen dann 5,5 Millionen her und ist da noch was weiteres an Kapitalerhöhungen zu erwarten?
Also wir haben ja für das Jahr 2021 einen operativen Cashflow von 20 Millionen Euro vermeldet und das heißt, der Rest kommt aus der Kasse.
Sie haben mir ja gerade so aus der Seele gesprochen, als Sie die Hauptversammlung erwähnt haben. Also mir als DSW-Sprecher und Hauptversammlungsräten, Anlegerschützer, alle Macht der Hauptversammlung, die Aktionäre sollen entscheiden und dann die Sache möglichst einfach machen. Finde ich großartig. Letzte Frage, ganz kurz zu diesem Themenkomplex Kapitalerhöhung, gar nicht mehr so zur Technik, aber Sie selbst sind ja beteiligt am Unternehmen, was ja auch immer sehr schön ist. Sie haben Skin in the Game, das mögen wir sehr gerne. Sie haben 9,9% Anteil. Dann haben Sie einen noch größeren Aktionär, die Beteiligungsgesellschaft DEWB, ja 22%. Ich gehe davon aus, dass Sie mitziehen bei der Kapitalerhöhung, die bisherigen großen Aktionäre, die Ihnen auch bekannt sind.
Davon gehe ich auch aus.
Das ist erfreulich. Das heißt also mit dem Überbezug, das ist dann irgendwie ein bisschen, was da drauf kommt. Das werden Sie auch dann anschließend veröffentlichen, Annahmequoten und sowas. Dann sieht man ja auch immer, wie so das Vertrauen kommt.
Ich bin guter Dinge, dass wir trotz der volatilen Märkte, ich sage mal, eine erfolgreiche Barkapitalerhöhung nach dem 15. Februar vermelden werden können. Und ob es genau 8 Millionen werden, ist nur davon abhängig, zu welchem Kurs. Und den legen wir erst nächste Woche fest. Die Stückzahl von 615.000, die verändert sich nicht.
Okay, und mit dem Geld haben Sie was vor. Also jetzt kommen 8 Millionen rein. 13,5 sind ohnehin zusätzlich ja noch da. Also das heißt, wir reden jetzt über etwas, was dann insgesamt sich auf über 21 Millionen summiert, was ausgegeben werden soll. Und da haben Sie mit einem Deal angefangen, zumindest der mir extrem positiv aufgefallen ist und wo wir jetzt mal ein bisschen rausfinden müssen, ob der wirklich so positiv ist, wie er sich auf dem Papier liest. Sie akquirieren die Bayerische Vermögen, einen Vermögensverwalter mit mehr als 2,5 Milliarden Assets under Management. Knappes Drittel davon bei Privatkunden, knappe zwei Drittel bei institutionellen Kunden. So, von den Assets under Management ist die Bayerische Vermögen zunächst mal größer als die Lloyd Fonds AG im Moment selber, was ja schon mal ganz spannend ist. Von daher hier die Frage, bevor wir auf den Preis kommen, warum ausgerechnet dieses Unternehmen als Akquisitionsziel und wie sind Sie dann auch an diesen Deal, zu diesen Konditionen, auf die wir gleich eingehen, rangekommen?
Wir machen es deshalb, weil ich es immer so gesagt habe. Wir haben eine Strategie 2023-25, die basiert auch auf anorganischem Wachstum. Ich habe seit 2021 schon relativ früh gesagt, wir wollen im Bereich der Vermögensverwaltung zukaufen. Ich habe gesagt, das wird in Frankfurt oder München sein. Und ich habe nichts anderes getan, als das, was ich gesagt habe. Warum ist es dann diese Gesellschaft geworden? Die Konsolidierung im Markt der Vermögensverwalter, da hört man sehr viel von. Ja, das hat unterschiedliche Gründe. Und ich habe den Markt systematisch durchgescreent und dann stieß ich im Grunde genommen auf diese Gesellschaft. Bei näherer Beschäftigung merkte man dann, dass es hier nicht nur um die AOMs geht, also um die 2,7 Milliarden, sondern es ging darum, was in der Gesellschaft drin ist. Und ist sie zur Lloyd Fonds AG wirklich eine Ergänzung, die uns nicht nur in den AOMs größer macht, sondern auch in der Tiefe der Wertschöpfung, die wir erbringen. So, und die Bayerische Vermögen hat ja die persönliche Vermögensverwaltung, das kann man sagen, ist eine Ergänzung zu unserer bestehenden Lange Asset in Hamburg. Aber sie hat ein ausgesprochen erfahrenes institutionelles Geschäft über die Tochtergesellschaft MFI Asset Management, die schon seit über 20 Jahren am Markt, ja, mit einem hervorragenden Team unter dem Geschäftsführer Herrn Roskoderer, wirklich eine Institution ist. Und diese Kompetenz im institutionellen Geschäft hatten wir bis dato so nicht. Und daneben haben wir noch dazu bekommen eine Tochtergesellschaft, die M&C, die im Bereich Beratung von institutionellem Kapital im Moment rund 20 Milliarden institutionelles Kapital berät. Auch diese Kompetenz, ja, passt wunderbar zu uns. Das bedeutet, mit diesem Zukauf wachsen wir nicht nur, sondern unsere Tiefe in Bezug auf Angebot für institutionelles Kapital ist immens gestiegen.
Wir haben sehr häufig jetzt von Assets Under Management oder AUM gesprochen. Da nochmal der Hinweis, da geht es um das verwaltete Vermögen, also die Summe dessen, was in den Mandaten steckt, beziehungsweise dann auch in den Fonds steckt. Das ist natürlich eine wesentliche Kerngröße, weil am Ende es natürlich um Prozente vom verwalteten Vermögen als Gebühren geht. Und dann kommen wir auch gleich zur Bewertung, was ja dann eher ein Thema für Tobias ist. Aber jetzt kurze Nachfrage, weil Sie gerade M&C Asset Allocation erwähnten. Die haben 15 Milliarden Assets, aber nicht under Management, sondern unter Beratung. Was heißt denn jetzt unter Beratung in Abgrenzung zu under Management?
Under Beratung bedeutet, dass große institutionelle Kunden, ja, sich beraten lassen in Bezug auf die Marktsituation. Es werden so Signalgeberfunktionen dann umgesetzt, sprich muss ich die Asset Allocation im großen Stil Aktien, Renten, alternative Investments adjustieren, weil sich die Marktlage verändert. Diese Beratung macht man bei Assets under Beratung. Und bei Assets under Management, da dreht man sich ein bisschen und sagt, okay, wenn wir jetzt also die Aktienquote der Assets reduzieren oder ändern müssen, in welchen Assets? Und das ist Assets under Management. Und der Unterschied ist, Asset under Beratung wird natürlich geringer vergütet als Assets under Management.
Wie eine wirkliche Beratungsdienstleistung, wo man vielleicht auch einen Personentagesatz bekommt und wo man quasi in einem Ausschuss vielleicht auch mit drin ist, wo zwei, drei Leute sitzen und man sich so ein bisschen zusätzliche Expertise von außen reinholt.
Auch in dem Bereich orientiert man sich bei der Vergütung an den Assets under Beratung, ja. Aber Sie haben vollkommen recht, man nimmt an Ausschusssitzungen teil bei diesen Investoren und berät die, und da geht es um größere Tickets, ja. Also das macht man nicht für 50 Millionen, da geht es schon in den dreistelligen Bereich rein. Und das ist dann schon eine schwierigere Aufgabe bei den Marktsituationen.
Das macht ja auch Sinn, wenn es um 20 Milliarden geht, dass dann die Ticketgrößen in der Tat ein bisschen ordentlicher ausfallen. Da ist ja in irgendeiner Form auch eine Chance, dass vielleicht auch aus diesen Beratungsmandaten noch was anderes erwächst, wenn man beispielsweise sagt, da gibt es die Kompetenz, die die Leutfonds AG hat, möglicherweise auch noch, um Teile dessen reinzuholen. Aber bevor wir dazu kommen und den ganzen Möglichkeiten, die daraus erwachen können. Bayerische Vermögen kostet Sie 18,5 Millionen Euro. 0,75% der Assets, die under Management sind. Das ist im Vergleich, wenn man sich da mal so umguckt und zum Beispiel bei einer DWS vorbeiguckt, adäquater, ein leicht darunterliegender Satz sogar. Die DWS wird im Moment so mit 0,78% an der Börse bewertet. Es gibt noch andere Unternehmen, ÖkoWorld zum Beispiel, da sind es dann 14% der Börsenkapitalisierung zu den Assets under Management. Bei der Lloyd ja lustigerweise auch, ne? Also da sind es jetzt bei den 180 Millionen nach der Kapitalerhöhung im Grunde genommen so etwas über 8%, was die Börsenbewertung im Vergleich zu den alten Assets under Management sagt, aber auch nach der Kapitalerhöhung sind es nur 4. Also viele Zahlen, aber die 0,75%, die wirken sehr, sehr günstig. Und Christian sagt ja dann immer, wenn etwas so wie ein Schnäppchen aussieht, dann ist es das manchmal gar nicht. Ist es ein Schnäppchen oder ist da vor allen Dingen auch das eine oder andere an Restrukturierungsbedarf in der Unternehmung, oder ist es vielleicht auch einfach eine falsche Einschätzung, dass es ein Schnäppchen ist?
Es ist kein Schnäppchen, es ist ein absolut fairer Preis. Also Sie können heute keinen Kauf, wo Sie dann ja auch mit Aktien zum Teil bezahlen, durchführen, ohne dass Sie auch dort 2 bis 3 Gutachten von unterschiedlichen Gutachtern brauchen, die den Kaufpreis bestätigen, weil wir bilden ja neue Aktien. Und das kann man nicht mit einem falschen Kaufpreis machen. Also das ist schon sehr, sehr abgesichert und seriös. Aber Ihre Hauptfrage ist eigentlich, dass die AOM Größe alleine überhaupt keine Aussage dazu zulässt, wie viel wert eine Gesellschaft eigentlich ist. Denn das ist von vielen Dingen abhängig. A, welche Marge Sie mit diesen AOMs machen, Und da denke ich mal, dass wir mit der Lloyd-Fonds AG eine höhere Marge erzielen als beispielsweise die Bayern. Deshalb haben wir auch eine höhere Bewertung. Die Fungibilität, wir sind börsennotiert, die nicht. Das Wachstum, also sind ganz viele Dinge, die am Ende entscheiden, welchen Multiple Sie auf Ihre AOMs bekommen. Der Reiz ist jetzt natürlich, dass ich gerne möchte, dass ich diese AOMs der Bayerischen Vermögen in das Multiple der Lloyd-Fonds AG führe. Und daran werden wir arbeiten.
Das hatten wir ja erst vor 2 Wochen in der Sendung.
Bei einem etwas größeren Unternehmen,
nämlich beim Kauf von Activision Blizzard durch Microsoft, ja, die ja auch eben das höhere Multiple haben, das genutzt haben, was sie ebenfalls hier machen, auch ja dann teilweise die Aktie als Akquisitionswährung einsetzen und dann natürlich zusätzliche Umsätze akquirieren. Und AOMs sind ja letztendlich nichts anderes als die Voraussetzung, um daraus Umsätze zu machen, gerade wenn man die Fees steigert und dann entsprechend ist es genau dasselbe Kalkül. Jetzt haben Sie eben schon darüber gesprochen, also Sie setzen teilweise Aktien ein, Sie setzen aber auch teilweise Cash ein, deswegen ja auch jetzt die Kapitalerhöhung. Ich glaube, so irgendwie 50-50 ist die Relation. Und dann haben Sie aber auch noch die Situation, dass jetzt die Bayerische Vermögen ja nicht ein oder zwei Gesellschafter hat, sondern die haben auch noch freie Aktionäre. Das heißt, sie haben Übernahmeangebot machen müssen. Das liest sich nach einer etwas komplexeren Transaktion. Gibt es da noch Stolpersteine? Kann das noch schiefgehen? Oder kann man sagen, also Sie sind jetzt zumindest am Ziel, dass Sie sagen können, durchregieren geht?
Das beantworte ich gleich sehr gerne. Aber Sie hat noch eine Frage gestellt, das musste ich noch kurz kommentieren. Die Bayerische Vermögen ist kein Restrukturierungsfall, sondern diese Bayerische Vermögen ist in den letzten Jahren sehr konsequent vom Vorstand unter Begleitung des Aufsichtsrats so aufgebaut worden. Die ist durchstrukturiert. Also irgendwelche Synergieeffekte, dass wir da noch Millionen von Kosten sparen, gibt es dort nicht. Die ist hervorragend aufgestellt. Nicht ganz so digital wie wir, das ist ja gerade der Reiz. Aber ansonsten ist das eine wunderschöne Gesellschaft.
Das ist ja in der Tat gerade das Ding. Also wie sieht Digitalisierung in solchen Unternehmen dann aus? Gerade im Asset Management hört man eben sehr, sehr oft, dass genau die Digitalisierungsdichte noch relativ überschaubar ist.
Und jetzt zu der Frage. Ja, die Bayerische Vermögen ist eine Aktiengesellschaft, die, um es jetzt korrekt zu sagen, die BV Holding AG, die wir übernommen haben oder dabei sind, mit etwa 420 freien Aktionären, ja, war nicht notiert die Gesellschaft, da haben wir das Übernahmeangebot gemacht und Stand heute haben wir eine Annahmequote von 98%.
So. Auch das spricht ja für einen fairen Preis.
So, und auch für eine ordentliche Kommunikation. Das ist handwerklich sauber gemacht worden und da hat sich auch keiner in irgendeiner Form dabei schlecht gefühlt. So, und wir sind guter Dinge, auch die letzten 2% noch außerhalb eines Squeeze-Out-Verfahrens auch noch zu bekommen. Also da sehe ich jetzt überhaupt kein Problem. Mit 98% ist man schon sehr komfortabel, das wissen Sie. Was ist also noch die einzige Formalie? Läuft noch das Inhaberkontrollverfahren bei der BaFin. Wir rechnen aber auch dort relativ kurzfristig mit dem Abschluss. Und dann sind alle Formalien ausgeräumt und dann werden wir nach Vollzug die Gesellschaft rückwirkend zum 01.01.2022 auf die Lloyd-Fonds konsolidieren. Die BV Holding AG wird zunächst einmal noch in ihrer Konstellation so bestehen bleiben.
So, und dann geht es mit der Integration los. Dazu dann Abschlussfrage zur Bayerischen Vermögen oder Abschlussfragenkomplex. Wie sieht so eine Integration aus? Was ist auch mit den Marken der Bayerischen Vermögen? Bleiben die bestehen? Und wie sieht es mit dem Zeitplan aus? Wie lange soll sowas dauern oder wie lange dauert sowas Ihrer Erfahrung nach?
Das ist durchgetaktet, das muss Ende diesen Jahres abgeschlossen sein. Und wir nehmen uns jedes Quartal ein Top-Thema vor. Ja. Im ersten Quartal wird das ganze Formale sozusagen abgearbeitet. Im zweiten Quartal muss vorausgesetzt, dass wir zum 30.06. Jahr einen ersten Halbjahresabschluss mit den Bayern machen müssen, muss das gesamte Finanzsystem harmonisiert werden, sodass wir auch einen konsolidierten Konzernabschluss auch machen können. So etwas wird gemacht. Dann harmonisieren wir das Thema Namen und Marken. Warum? Weil man dafür zum Teil vielleicht sogar die Hauptversammlung braucht, die im Sommer stattfinden. Natürlich werden wir die Namen nicht aufgeben. Das sind tolle Markennamen, die einen guten Standing am Markt haben. Da wird in der Regel gemacht, ein bisschen anders angepinselt, ein Logo von Lloyd mit davor. Aber im Kern bleiben diese Namen erhalten. Und Bayerische Vermögen GmbH, so etwas kriegt man auch nicht so einfach durch. Ja? Und es wäre dumm, wenn man das aufgibt. Also das machen wir dann. So, und dann kommt es aber auf die eigentliche Arbeit an, die Harmonisierung, dass die Bayerische Vermögen das gesamte digitale Know-how und Equipment der Leutfonds AG nutzt. Da wir cloud-basiert sind, ja, werden wir sie komplett auf unsere Cloud ziehen, damit sie alle Funktionalitäten, die wir bei der Leutfonds AG haben, ab dem Moment nutzen können. Davon gehe ich aus, dass wir das im Laufe des Q2, Q3 abgeschlossen haben werden. Dazu gehören auch einfache Dinge, Harmonisierung von Kapitalverwaltungsgesellschaften, Depotbanken und solche Dinge. So, das ist so das Ziel. Und das Allerwichtigste, wir haben dort über 60 hervorragende Mitarbeiter. Die müssen auch ein bisschen Hamburger Luft schnuppern. Die muss ich zusammenbringen. Und das ist dann eine Mannschaft zusammen so von 160, 165 Mann. Und was macht man da? Hoffentlich am 7. Juli das erste Sommerfest, wo dann mal alle sich kennenlernen.
Da gab es in den 80ern eine schöne Serie, Münchner in Hamburg mit Uschi Glas und Elmar Wepper. Ja, also vielleicht kriegen Sie da noch Anregungen. Es waren, glaube ich,
vielleicht waren wir auch
Banker. Ja. Ja, Sie haben gerade diese digitale Architektur entwickelt. Da können wir jetzt nicht mehr drauf eingehen, aber das haben Sie uns in der ersten Sendung sehr, sehr ausführlich erklärt. Das war ja auch im Grunde die Basis dessen, damals, als Sie als sozusagen Mastermind zur Neuausrichtung von Lloyd-Fonds gekommen sind, dass Sie gesagt haben, okay, da muss eine digitale Plattform her, diese digitale Asset Management Engine, das, was mit Vertriebsanbindung da drin ist, das ist alles Stoff aus der ersten Sendung und das ist ja auch nach wie vor aktuell und das ist ja jetzt die Plattform, die Sie skalieren und Plattformen sind ja genau zum Skalieren da. Apropos Plattform, apropos Digitalisierung. Sie kaufen nicht nur die Bayerische Vermögen, sondern Sie kaufen ein Unternehmen, das das Wort Wachstum schon im Namen hat, nämlich Grony, einen Robo-Advisor, der seit 2016 am Markt ist und das klassische ETF-Geschäft macht. Und jetzt erinnere ich mich noch an unser virtuelles Beisammensein, da haben Sie gut und überzeugend, vor allen Dingen aber sehr leidenschaftlich erklärt, warum Sie bei Ihrer eigenen digitalen Plattform, nämlich bei Like, worüber wir auch noch reden, keinen klassischen Robo machen, warum Sie auch nicht auf ETF setzen. Jetzt kaufen Sie plötzlich einen ETF-Robo-Advisor. Erklären Sie uns diesen Strategieschwenk.
Ja, ich hatte im ersten Video erklärt, dass wir auf drei Megatrends setzen: Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Nutzerzentrierung. Und Nutzerzentrierung heißt für uns, im Mittelpunkt der Anlagen steht nicht das Produkt, steht der Mensch, steht der Kunde. Und wenn Sie sich mit digital affinen Kunden auseinandersetzen, dann gibt es eine ganz breite Palette von unterschiedlichen Nutzern. Die einen sind sehr risikobewusst, wollen diese digitale, KI-gesteuerte Lösung haben, die Like bietet. Es gibt aber andere, die wollen einfach auch mit relativ kleinen Beträgen über ETF-Sparpläne am Markt partizipieren, weil sie sehr langfristig orientiert sind und möglichst wenig drumherum haben wollen. Das bietet mit Musterstrategien auf ETF-Basis Grony. Also, es gibt Kunden, die suchen das und es gibt Kunden, die suchen das. Und ich will beides anbieten. Deshalb wird es diese beiden Marken, Like und Grony, auch nebeneinander weitergehen in einer Zwei-Marken-Strategie, weil wir damit ganz unterschiedliche Nutzergruppen adressieren. Und natürlich werden wir uns engagieren mit Grony zusammen, dass Grony auch das Produktspektrum gestuft erweitern kann, was so vielleicht technologisch heute für Grony nicht machbar war. Also sie sollen natürlich auch von den Dingen, die wir entwickelt haben, partizipieren. Aber die Entscheidung dafür liegt bei Grony nur aus Sicht deren Kunden.
Ja, jetzt haben wir eben bei der Bayerischen Vermögen darüber gesprochen, dass 98% der Aktien schon bei Ihnen sind. Das ist jetzt hier ein bisschen anders. Also hier geht es erstmal nicht um eine Übernahme, die ist zwar irgendwie angestrebt, aber es geht zunächst mal um einen Einstieg von ungewöhnlichen 17,75% bei Grony, für die 3 Millionen bezahlt werden sollen, was dann, das was Christian angedeutet hat, was dann einer Bewertung von 16,9 Millionen entspricht. Also sehr, sehr nah dran an dem Geldbetrag ist, den Sie für die Bayerische Vermögen bezahlt haben. Wenn man sich jetzt wiederum die Assets under Management anguckt, da sind wir genau bei dem Thema, dass die manchmal anders bewertet werden. Denn hier sind es auf Basis der 17,75 Beteiligung mit den 3 Millionen eben eine Bewertung von 16,9 und 8,45% der Assets under Management. Vielleicht führen Sie uns da einfach mal ein bisschen durch den Deal, wie der ablaufen soll und warum dieses Start-up eben nicht die 40 oder noch mehr Millionen wert ist. Wir hatten hier ja schon mit Erik Potzoweit auch jemanden, der nicht nur unser Sponsor ist mit Scalable Capital, sondern der vor allen Dingen auch ein Unternehmen aufgebaut hat, wo signifikant höhere Gelder hinzugeflossen sind. Wieso ist es bei Grony, also A, von den Assets under Management gesehen, so viel mehr, auf der anderen Seite aber im Berliner Maßstab, hat man im Moment den Eindruck, so wenig?
Sehr spezielle Frage. Erstens, Sie vergleichen es ja mit der Bayerischen Vermögen. Kann ich Ihnen ganz einfach sagen, wie vorhin schon ausgeführt, es kommt aufs Wachstum an. Wir rechnen definitiv damit und das bewahrheitet sich jetzt auch in den letzten Monaten. Grony wird in diesem Jahr deutlich über 100% wachsen. Dieses Wachstum erwarte ich bei dem Bayerischen Vermögen nicht. Also wir haben ganz andere Wachstumsperspektiven. Das ist wichtig bei der Bewertung. Und bei der zweiten Frage, warum ist es dann aber nicht mehr im Vergleich zu anderen Fintechs? Da muss man ganz klar sagen, das hängt auch ein bisschen zusammen aus meiner Sicht mit der Struktur der Gesellschaft, die Grony bis dato hatte. Wenn Sie sich schon sehr früh auf den Weg mit institutionellen und unter Umständen PE-Investoren, dann ist da eine andere Bewertungsdynamik drin. Die Grony hatte im Grunde genommen Family and Friends Gesellschafter und Investoren von der Stunde Null. Und die sind hervorragend mit diesem Unternehmen mitgewachsen, aber die nächsten Wachstumsschritte können die und wollten die nicht mehr begleiten. Und das war für mich der richtige Zeitpunkt, hier ein entsprechendes Kaufangebot zu machen. Und jetzt kommt's. Die werden ja weiter ihren Spaß haben, denn bei Grony, anders als bei dem Bayerischen Vermögen, ist ja der Kaufpreis aufgeteilt. Die 3 Millionen, die Sie ansprechen, die haben wir keinem Gesellschafter gezahlt, sondern als Barkapitalierung zum Wachstum in die Grony rein. Und alle anderen Gesellschafter bekommen von uns Lloyd-Fonds-Aktien. Das heißt, sie tauschen eigentlich am Ende die unfungiblen GmbH-Anteile der Grony gegen Lloyd-Fonds-Aktien und erwarten dort im Grunde genommen eine entsprechend positive Entwicklung. Das heißt, sie sind nicht ausgestiegen, sondern sie haben im Grunde genommen das Vehikel.
Und sind Teil des Größeren dann.
So ist das. Ja, und das sind wir bei SPSW geworden, das sind die Gesellschafter Lange Asset geworden und Aktionäre, die Management-Aktionäre etc. Bayern sind es auch geworden. Also die kriegen nicht nur Geld, sondern kriegen auch unsere Aktien. Also Grony wächst überproportional schnell. Wir sind jetzt schon deutlich über 200 Millionen. Und das sieht sehr gut aus. Deshalb eine höhere Bewertung als die Bayern. Und ich sage mal, aus der Struktur der Eigner heraus, würde ich sagen, ergab sich eine gute Gelegenheit hier, ein gutes Angebot mit unseren Lloyd-Fonds-Aktien zu machen.
Aber jetzt ist es ja so, also die kriegen ja nicht sofort die Aktien, sondern so, wenn man das liest, ihre Transaktionsbeschreibung ist ja sehr schön detailliert, muss man auch mal sagen, liest man häufig eben nicht, sondern man muss das Unternehmen aus Hauptversammlungen dann aus der Nase ziehen, wie eine Transaktion strukturiert ist. Finde ich immer gut, wenn Unternehmen ganz klar die einzelnen Punkte macht, weil es ist Aktionärsgeld, also Chapeau dafür, auch aus Anlegerschutzsicht. Aber ist natürlich schon komplex. Sie haben dann Optionsvereinbarungen mit den Gründungsgesellschaften gemacht, bis zu 1,1 Millionen neue Lloyd-Fonds-Aktien. Wir behalten im Hinterkopf aktuell etwa 13,2 Millionen vor der Kapitalerhöhung. Das heißt, die sind dann so insgesamt 13 Millionen wert aktuell. Dann gibt es eine Call-Put-Option 2025. Also, ne, wir wollen jetzt das nicht alles aufdröseln, aber mal so Butter bei die Fische, wie man ja auch so im Norden Deutschlands sagt. Wann können Sie denn da wirklich auch durchregieren und Impulse setzen? Sie sind ja am Anfang jetzt nur 17,75 Gesellschafter und wahrscheinlich hängt alles andere dann ja auch an irgendwelchen Milestones und Earnouts und so weiter.
Also mit den 17,75 geht es nicht um Durchregieren, sondern es geht darum, ob man mit dem Management, ja, dem Gründer, dem Gerald Klein, ob man da auch ohne immer über Durchregieren zu sprechen, gemeinsam an der Sache arbeitet. Ich fahre nach diesem Interview zu ihm und wir besprechen die nächsten Dinge. Also wir sind da schon in einem guten Austausch, auch wenn wir noch Minderheitsgesellschafter sind. Ja, auch in der Satzung sind Dinge geregelt, die nur mit unserer Zustimmung gehen. Also da haben wir uns schon abgesichert. Die erste Stufe, dass wir dann auf gut 86% ja am Ende hochgehen, die ist, sag ich mal, vermutlich am Ende diesen Jahres nicht ganz, ich rechne damit, ja, will ich mal sagen. Dann sind wir schon mal bei 86. Das ist alles geregelt, auch wie viele Aktien wir dafür zu liefern haben. Und dann hätte man neben der Lloyd-Fonds-GmbH nur noch den Herrn Klein, den Gründer, als Restgesellschafter. Und dort haben wir dann auch, wie das üblich ist, eine Call-Put-Vereinbarung getroffen. Also wir haben damit absolut sichergestellt, dass am Ende 100% der Anteile bei der Lloyd landen werden. Allerdings auf dem Weg dahin sollen die, die diese Gesellschaft mit zum Wachstum treiben, auch daran partizipieren. Und deshalb dieses gestufte Verfahren.
Aber Sie können gleichzeitig auch schon Ihre, gerade auch digitalen Assets, Ihre Kanäle, Ihr ganzes Network mit einbringen, jetzt um Grony entsprechend nach vorne zu bringen? Oder sagen Sie erst, also die sollen jetzt erst mal gucken, wie sie mit dem zusätzlichen Geld, mit den 3 Millionen selber laufen können. Und wenn sie dann die 86% haben, dann kommt die volle Power der Lloyd-Fonds-Plattform.
Das wäre ja zu theoretisch, würde ich mal sagen. Wir unterhalten uns genau, und zwar in beide Richtungen. Es ist ja nicht nur so, dass wir was Richtung Grony geben, neben dem Geld und Know-how. Wir kriegen auch was zurück. Grony ist im Bereich des digitalen Marketings, der Neukundengewinnung über Social Media etc. ein hervorragender Player. Also wenn ich da die Neukundengewinnungskosten sehe, ganz ehrlich, da können wir bei Lloyd noch etwas von lernen. Also der Austausch findet in beiden Richtungen statt.
Also auch im Grunde ein Kompetenzzentrum speziell für diesen Bereich. Und dann sind ja da auch Anknüpfungspunkte zu Like, zu Ihrem eben nicht Robo-Advisor, sondern Ihrer digitalen Plattform für smarte Geldanlage, nennen Sie es, glaube ich. Auch das wäre eigentlich quasi wieder eine eigene Sendung. Aber wenn Sie uns da ganz kurz nochmal ein Update geben, wie läuft es da? Also was wir natürlich mitbekommen haben, Sie haben ein Token-Projekt gestartet, Sie haben 50 Millionen Euro Bewertung auf die Like geschrieben und Sie haben 10% dann in zwei Tranchen über eine Token-Platzierung eingesammelt, spricht also 5 Millionen Euro Kapital dafür. Glückwunsch dazu auch. Das ist schon eher dann eine Fintech-Bewertung. Wie läuft es so operativ und vor allen Dingen, was machen Sie mit den 5 Millionen?
Gut, Sie können im Moment davon ausgehen, dass die beiden Gesellschaften um und bei gleich groß sind von den AOMs. Ja. Und das heißt, wenn die Wachstumsziele 2022 greifen, die wir uns vorgenommen haben in beiden Gesellschaften, dann würde ich eigentlich sagen, dass die Milliarde AOMs jetzt nicht so weit aus dem Blick sein dürfte am Ende des Jahres 2022. Also da ist schon Wachstumspotenzial, was wir da gerade heben. Das Geld, das wir bei der Like über den Token eingenommen haben, damit finanzieren wir den Ausbau unseres Advisors, unserer digitalen Geldanlageplattform, die ja bis zum Endkunden reicht. Ja? App-Erstellung, hohe UX in der Vermarktung oder in dem Spüren unserer Produkte. Dafür setzen wir das Geld ein. Und warum habe ich das mit dem Like-Token gemacht? Weil die Tokenisierung das nächste große Thema in der Finanzbranche sein wird. Und da ist immer gut, wenn man sich als innovativ bezeichnet, das auch mal zu liefern, ja, und zwar umsetzen, machen. Und deshalb haben wir das mit den Token gemacht.
Bevor wir jetzt zur weiteren Strategie kommen, noch eine letzte Frage, weil wir die auch bei der Bayerischen Vermögen hatten. Wie läuft es hier organisatorisch ab? Wie sieht diese Integration dann auch aus? Wie sieht es auch mit der Marke aus? Vorhin wurde gesagt, da machen wir dann noch einen Lloyd-Fonds-Stempel drauf. Wie wird das bei Grony
laufen? Bei Grony wäre ich dezenter. Da wird das ein bisschen dezent. Grony ist Grony. Grony ist eine eingeführte Marke, ist im Endkundenbereich bekannt, ist Testsieger Stiftung Warentest. Also das ist ein Pfund. Ja? Und ob ich da jetzt noch unser Logo vormache oder nicht, da können wir auch ohne leben. Also Grony ist Grony. Das muss man als eigenständige Kundenmarke sehen. Den Investoren auf einer IR-Präsentation wird man verdeutlichen, dass es zum Konzern gehört. Aber der Markt wird Grony als Grony empfinden.
Okay. Wenn wir jetzt mal so gucken, also beim letzten Mal, als wir quasi zurückgeblickt haben auf die Geschichte, sind wir irgendwann mal gestartet mit einer Milliarde Assets under Management im Dezember 2019. Das hat sich jetzt bis Dezember 21 auf 2,2 verdoppelt. Und jetzt kommt die nächste Verdoppelungsstufe durch den angesprochenen Zukauf der Bayerischen Vermögen und noch ein Schnaps obendrauf durch das Schnellboot quasi mit Grony, was jetzt auch angedockt ist. Da die Frage, wie soll es weitergehen? Soll es weitere Akquisitionen geben? Und vor allen Dingen dann auch, wie kriegt man sowas dann in personell hin? Oder sagen Sie jetzt für das nächste halbe, dreiviertel Jahr, sollte es das erstmal sein, weil das Team damit beschäftigt ist, beispielsweise bis zum ersten Sommerfest in Hamburg, dann die Integration so voranzutreiben, dass sie auch wirklich stattgefunden hat?
Also einerseits arbeiten wir jetzt definitiv in den nächsten Monaten mal diese beiden Akquisitionen so ab, wie wir es schon besprochen haben. Muss ja auch alles funktionieren, da muss viel getan werden. So, dann haben wir ein Potenzial. Wir sitzen im Moment dann auf rund 5 Milliarden Assets under Management, auf die wir jetzt organisches Wachstum raufsetzen. Die Grony haben wir im Hinterkopf schon mal immer mit, obwohl sie ja noch nicht integriert ist. sodass wir, ich sage jetzt mal, als nächstes Ziel sicherlich so Richtung 6 Milliarden anstreben. Ja, das ist der organische Pfad. Noch ist ja unsere Guidance bei 7 Milliarden AOM bis Ende 2024. Wir haben noch keine neue Guidance rausgegeben, aber ja, vermutlich geht das alles ein bisschen schneller. Aber das ist noch nicht als neue Guidance draußen.
Ihr habt es verstanden, oder?
So, weitere Zukäufe. Ja, also ich habe ja nie gesagt, wir beenden unseren Akquisitionspfad mit dem Jahr 2021. Das ist nirgendwo gesagt worden. Heißt im Umkehrschluss, man ist immer am Gucken und versucht, seine Strategie, die 23-25, hin zum nutzerzentrierten Angebot, auch unter Umständen durch weitere Zukäufe entweder inhaltlich zu verbessern oder durch AOMs nochmal einen Wachstumsschub draufzulegen. Also da möchte ich nichts ausschließen, aber heute sage ich nicht, es wird dann in dem Ort das geben. Das mache ich heute nicht.
Jetzt haben Sie das Wort schon wieder genannt. Da müssen wir noch mal einhaken. Das ist mir auch in Ihrer Investorenpräsentation aufgefallen. 9-mal das Wort Nutzerzentrierung. Und ich bin ja bei solchen Substantiven, ne? Also alles, was auf ung endet, bin ich immer so ein bisschen skeptisch. Ne? Dann blinkt eben oben immer so eine Lampe auf. Ja, Vorsicht, Bingo-Alert. Erklären Sie uns noch mal ein bisschen, was meinen Sie jetzt wirklich mit Nutzerzentrierung? Also weil jetzt zu sagen, ja, wir müssen ein Unternehmen sein, das sich um seine Kunden kümmert, gut, das ist fein, das sollte eigentlich bei jedem Unternehmen der Fall sein. Stakeholder Value ist am Ende. Ja, das ist Stakeholder Value ist am Ende. Das ist auch nichts Besonderes. Manche Unternehmen tun das jetzt so, ja, wir machen nicht mehr Shareholder Value, wir machen immer Stakeholder Value. Da denke ich mir immer, mein Gott, wenn du bislang nicht auf deine Kunden geachtet hast und auf deine Mitarbeiter, dann hast du auch keinen Shareholder Value. Das ist zumindest nicht nachhaltig. Aber bringen Sie das nochmal bitte ein bisschen auf den Boden, was heißt, weil es ja ein integrales Element Ihrer Strategie ist, auch neben Digitalisierung. Was heißt konkret Nutzerzentrierung?
Ja. Das Erste ist, man muss seine Nutzer kennen. Wir haben im Moment den Zustand, dass wir 92% aller AOMs, die wir haben, also unser 5 Milliarden, eine direkte Kundenbeziehung zu diesen AOMs haben. Das heißt, einen Vertrag. Wir haben eine Depoteröffnung für diese Kunden durchgeführt. Wir kennen die Kunden und zwar nicht nur mit Namen und Telefonnummer, sondern mit mehr drumherum.
Jetzt inklusive der Kunden, die Sie von der Bayerischen Vermögen
genau so ist es. Okay. 92%, das ist eine sehr hohe Quote. Das heißt, wir haben nicht anonyme Assets, sondern wir kennen die Assets und die Nutzer dahinter. Erster Punkt. Nutzerzentrierung nach meiner Definition, die wir bei uns umsetzen wollen, beharrt im Grunde genommen auf zwei Stufen. Das erste ist, jeder einzelne Kunde soll von uns das Produkt bekommen, von der Performance, von der Risikosteuerung und von den möglichen Verlusten in Form von Maximal Drawdowns, wie es auf ihn passt, wie er es haben will, wie er es definiert hat. Das heißt, nutzerzentriert bedeutet, dass wir jeden Tag bei unseren Assets, die wir für unsere Kunden einsetzen, darauf achten, ob diese Risikopräferenzen eingehalten werden oder ob wir dort eingreifen müssen. Das heißt, wir kommen von der Asset-Seite. Aber wir kümmern uns auch um den Kunden und fragen uns, sind denn diese Risikopräferenzen, sind die Zieldefinitionen, die uns gegeben wurden, sind die noch richtig? Wenn wir also merken, dass sich da Dinge verändern beim Kunden, dann sprechen wir das proaktiv auch an und fragen ihn dann auch, ist das noch die richtige Risikoklasse für Sie? Ist das noch das richtige Produkt für Sie? Oder wollen wir im Grunde im Rahmen einer ganzheitlichen Lösungsberatung vielleicht Ergänzungen oder auch andere Produkte nehmen? Das heißt, Nutzerzentrierung heißt für mich, wenn sich beim Kunden etwas ändert, und da müssen wir proaktiv das angehen und nicht darauf warten, dass uns der Kunde das sagt. Und das kann man heute mit digitalen Methoden auch. Social Media sind so viele Informationen über Kunden drin, die man aufgreifen kann und sagen, Mensch, wir müssen mal sprechen, hat sich ja was verändert bei Ihnen. Und von diesen beiden Seiten komme ich. Ich will das Produkt immer auf dem Risikolevel steuern, wie es der Kunde definiert hat. Und ich will den Kunden proaktiv betreuen. Unsere 92% AOMs, die wir mal haben, stimmt denn die Zielsetzung noch bei der Marktlage und bei Ihrer persönlichen Situation? Das verstehe ich unter Nutzerzentrierung. Und da müssen Sie sehr viel Daten zusammenbringen und am Ende aber auch eine persönliche Beratung zum Kunden bringen. Und das sind meine drei Stichworte: Wealth, Technology und People. Das verkörpern wir. Ja? Es geht ums Vermögen. Technologie brauchen Sie, sonst ist das nicht mehr handelbar. Und People sind A und O, trotz Technologie. Erstens habe ich Erfahrung in meiner Mannschaft Und People bezieht sich auf den Kunden. Und das verstehe ich unter Nutzerzentrum.
Ist so ein bisschen das, was so Banken auch gerne jetzt als Zukunftsvision fürs Private Banking zeigen. Nur, dass sie sich natürlich leichter tun, das umzusetzen als kleinere, flexible Einheit, als jetzt eine Großbank, die da erstmal einen Konzern umdrehen muss.
Ja, und der große Unterschied ist, wenn sie dann am Ende doch nur mit ihrem Produktköfferchen kommen und immer das Gleiche verkaufen, dann ist das nicht so weit her mit der Nutzerzentrierung. Wir haben ja nicht im Grunde genommen die AOMs nur in unseren Produkten. Durch die KI, durch das Globale bedienen wir uns ja auch vieler, vieler Fremdprodukte. Wir versuchen ja nur die richtigen für den Kunden zusammenzubringen. Das ist der große Unterschied.
Immer wieder beim Thema Plattform. Ja? Also ich muss ja sagen, Sie haben ja bei unserem ersten Zusammentreffen eine Wachstumsstrategie auch erklärt mit wirklich hohen Zahlen, ja, 40-45% EBITDA. Sie haben ja genau, Sie haben darauf angesprochen, dieses Wachstum der Assets under Management, diese Akquisitionsmöglichkeiten erwähnt. Und also wenn ich so eine Wachstumsstory sehe, dann denke ich immer erstmal, wow, Chapeau, das überhaupt hinzukriegen. Dann habe ich häufig festgestellt, bei Wachstumsunternehmen, wenn es dann operativ noch gelingt, das auf die Schiene zu kriegen, dann haben sie irgendwann ein Problem mit dem Rechnungswesen. Ne? Dann sieht man, dann kommen also die Jahresabschlüsse so am letzten Tag, bevor die Frist abläuft. Und man ist immer froh, wenn das Unternehmen nicht bei der Börse irgendwelche Strafgelder zahlen muss, weil das ist ja auch nicht mehr alles so. So, jetzt kommen Sie und da muss ich sagen, geht mir natürlich das Herz auf mit vorläufigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2021 bereits am 11. Januar 2022. Ja? Also da muss ich sagen, wirklich Chapeau, weil ich weiß selber, was Vorbereitung von Zahlen ist. Wir sind gerade dabei, das so für Februar zu machen und das ist eine großartige Geschichte, bemerkenswert. Und Sie werden auch sehr, sehr konkret bis hin zum Konzernjahresüberschuss, den Sie mit 4 Millionen Euro oder 30 Cent je Euro je Aktie angeben. Im Vorjahr hatte es einen Verlust gegeben wegen latenter Steuern, weil natürlich Anleger immer diesen Mehrjahresvergleich anstrengen. Führen Sie uns da noch mal kurz durch und erklären Sie die wesentlichen Treiber dieses Ergebnisses.
Aber jetzt haben Sie mir das Stichwort gegeben, erstmal der wesentliche Treiber für die Schnelligkeit. Damit müssen wir anfangen. Wenn Sie eine digitale Plattform aufbauen, ja, dann vergessen Sie natürlich nicht Ihre Konzernelemente. Und das heißt, in der heutigen Zeit mit DATEV als zentrales Tool, DATEV Online, einer voll digitalen Rechnungsbearbeitung, bedarf es eigentlich nur noch einer schönen Konsolidierungssoftware, die wir auch eingeführt haben, LucaNet. Ja? Und da führen Sie im Grunde genommen, egal welche Gesellschaften, über die richtigen Kontenpläne zusammen. Und deshalb, wenn Sie praktisch immer online Ihre Zahlen mitziehen und auch immer online reviewen, ja, ist es nicht schwer, am 10.2. schon eine ziemlich, am 10. Januar eine ziemlich verlässliche vorläufige Zahlenprognose zu geben. Weil das auch durchdigitalisiert ist, ja, und jetzt man nicht mehr mit dem Rechenschieber anfängt, wo wird unser EBITDA liegen. Also es ist auch ein Produkt unserer Digitalplattform und, um das auch mal zu sagen, mittlerweile im Februar sind schon die Zahlen der Bayerischen Vermögen und Grony bei uns mit drin. Ja. Das ist relativ einfach. So, zum anderen her, wenn man nach ganz unten guckt, auf den Jahresüberschuss, nach Steuern, muss man bei uns erstmal verstehen, die Lloyd-Fonds AG sitzt auf fast 60 Millionen Verlustvorträgen. Das bedeutet, dass meine Steuerquote eine sehr geringe ist. Das muss man immer im Hinterkopf haben und wir brauchen auch noch ein bisschen, um diese 60 Millionen abzuarbeiten. Das ist ein Asset. Ja? Wir haben deshalb eine hohe Cash-Generierung. Das Zweite ist unser Finanzergebnis. Das muss man einmal verstanden haben. Und da ist IFRS im Konzern, wenn Sie Zukäufe machen, ja, und den Kaufpreis über mehrere Jahre entrichten, ja, dann müssen Sie nach IFRS, wenn sich diese Gesellschaften entsprechend entwickeln, in jedem Jahr in Ihrer G&V im Finanzergebnis einen Aufwand buchen, was Ihren Jahresüberschuss reduziert. Obwohl das nur eine virtuelle Größe ist und kein Ergebnis und Cash-Abfluss in dem Jahr darstellt. Und deshalb gibt es, je nachdem, wie die Zukäufe performen, immer wieder Bedarf, in diesem Finanzergebnis anzupassen. Deshalb ist eine Kerngröße für unsere Gesellschaft das EBITDA, das operative Ergebnis und der operative Cashflow. Und Sie sehen, der operative Cashflow mit 20 Millionen im Jahr 2021, da sind wir eher bei 1,30 Euro pro Aktie statt 30 Cent EPS. Also wenn man sich mit unserer Gesellschaft beschäftigt, gucken Sie sich unser EBITDA und gucken Sie sich unseren Cashflow an. Das sind die Treiber unseres Modells.
Wo wir gerade bei virtuellen Größen sind, da steht ein schöner Satz, den ich lieber mal vorlese, dann kommt er nämlich unfallfrei rüber. Konzernüberschuss ist dabei wesentlich auf die zum Jahresende nochmals höhere Fair-Value-Bewertung zweier Beteiligungen der Lloyd Fonds AG zum Geschäftssegment Lloyd Fonds Real Assets zurückzuführen. Das klingt ja so ein bisschen, Sie haben eben von der G&V gesprochen, wo Sachen Geld kosten. Jetzt sieht es ja so ein bisschen so aus, wenn da der Jahresüberschuss wesentlich darauf zurückzuführen sei, dass da quasi was Virtuelles, was gar nicht in der G&V stattfindet, auch noch stattgefunden hat, nämlich eine Höherbewertung von Gütern. Ist es richtig verstanden oder ist es falsch verstanden? Was heißt dieses Statement?
Also, Sie stellen jetzt aber jetzt tut mir leid, liebe Zuhörer, wenn so eine Frage kommt, werde ich sie jetzt genau beantworten. Die erste Aussage von mir im Finanzergebnis, Kaufpreiselemente G&V-wirksam reinzunehmen, sind nicht cashwirksam. Das, was Sie jetzt schildern, ist cashwirksam. Das heißt, wir haben Mittelzufluss, Cash, und der auch in der G&V positiv aufzunehmen ist. Das sind also eigentlich schon mal zwei grundsätzlich unterschiedliche Dinge. Wo kommt der her? Wir haben tatsächlich aus unserem Bestandsgeschäft der Lloyd Fonds AG aus der Vergangenheit Assets, die in dem Jahr 2021 eine erhebliche Wertsteigerung durchlaufen haben. Und die sind realisiert worden, deshalb auch Cash-Zufluss, ja, und haben im Grunde unten im Finanzergebnis auch eine Gegenposition gebildet zu den Kaufpreisaufwendungen bei den Akquisitionen. Also es ist eine gegenläufige Geschichte. Das zieht sich auch noch ins Jahr 2022 rein. Auch dort werden wir noch Wertaufholung haben, die positiv auf Cash und Ergebnis wirken werden. Also da haben wir mal ein Schätzchen aus der Vergangenheit, was bis dato nicht erkannt war und sich auch erst in dem Jahr 2021 entwickelt hat, heben können.
Aber das Spannende ist ja vor allem, wenn wir von diesen ganzen Sonderfaktoren wegkommen, operativer Cashflow. Sie haben das schon erwähnt, da geht einem ja immer das Herz auf. Ja, normalerweise muss man immer gucken, wie ist so die Cashflow-Conversion, ne? Wie viel vom EPS ist vom Gewinn je Aktie, ist wirklich dann auch in Cash da und was ist nur irgendwie hochgeschrieben. Und da sind Sie natürlich mit den 20 Millionen operativen Cashflow, stehen Sie schon sehr gut da. Wir wollen aber natürlich nicht vergessen, wo auch dieser operative Cashflow herkommt. Der kommt zu einem nicht unwesentlichen Teil aus Performancegebühren, die Sie in der Vermögensverwaltung erzielen. Damit haben Sie natürlich optimal profitiert, auch von der Entwicklung der Börsen. Man sieht auch diese gewisse Zyklik. Sie weisen das ja auch noch mal aus. Im ersten Halbjahr haben Sie 7,9 Millionen Euro aus Performancegebühren gemacht. Im zweiten Halbjahr, wo es in vielen Märkten eigentlich flat oder schon runterging, waren es immerhin, ne, also auch noch Geld verdient, 0,6 Millionen aus Performancegebühren. Aber ist das nicht auch ein Hinweis darauf, dass das ganze Geschäftsmodell schon sehr stark auf steigende Börsen ausgelegt ist? Beziehungsweise was heißt das für Ihr Geschäftsmodell beziehungsweise auch die ganze Strategie? Wenn wir wirklich jetzt mal eine Börsenschwäche haben, jetzt gar nicht mal so diesen V-förmigen Crash, sondern vielleicht wirklich so Märkte bilden nicht nur in Hightech-Aktien, sondern allgemein mal so ein Top aus oder düdeln jetzt 3 Jahre lang um 10% runter. Dann ist ja nicht viel mit Performance Fee, weil Sie haben ja immer diese High-Water-Mark, diese Hurdles.
Gut, auch da ist es nicht ganz so einfach, weil es gibt Produkte in unserem Konzern, die haben eine High-Water-Mark und eine absolute Performance-Fee-Regelung. Wenn Sie eine Benchmark-Performance-Fee haben, sieht das wieder anders aus. Dann müssen Sie nur besser als Benchmark, Markt oder andere vergleichbare Dinge, die Ihnen dort festgelegt sind, haben. Das heißt, es ist nie schwarz-weiß. Das heißt, man wird immer auch in schwereren Marktphasen Performance Fee erreichen können. Ich erinnere an das Jahr 2020, das war jetzt, weiß Gott, ein sehr schweres Jahr mit dem Corona-Crash und wir haben in dem Jahr 14 Millionen Performance Fee verdient. Das Jahr 2021 war jetzt auch nicht einfach und wir sind dort bei etwas über 8 Millionen. Also schwarz-weiß, null oder gibt es da nicht, weil da viel zu viele unterschiedliche Regelungen greifen. Aber Sie haben vollkommen recht. In Märkten, die tendenziell sich weiter positiv entwickeln, wird es vermutlich einfacher sein, Performance-Fee in höherem Umfang zu verdienen. Nur aufgrund der Größe, die wir erreicht haben und auch aufgrund der nächsten Wachstumsschritte, die wir jetzt organisch erreichen, relativiert sich der Anteil der Performance-Fee auf das Ergebnis natürlich mit jedem Jahr weiter. Aber Sie haben vollkommen recht, das ist nach wie vor ein signifikanter Anteil unserer Arbeit. Aber das erwarten ja auch die Anleger von uns, dass wir einfach Performance bringen und nach Möglichkeit besser als Markt oder Benchmark.
Da sind wir wieder beim Stakeholder Value. Da sitzen dann letztendlich Anleger und Aktionäre, natürlich auch Management mit in einem Boot. Was ist denn dann Ihrer Meinung nach so für diese Strategie, die ja jetzt so auf 2023, 2025 ausgelegt ist, von Ihnen ja auch bei Ihrem Einstieg erst in Aufsichtsrat und dann als CEO ja sehr langfristig auch schon skizziert wurde. Was ist denn so das größte Risiko, wo Sie sagen, also das wäre so die schlimmste Herausforderung, für diese Strategie? Da müssten wir dann nachjustieren oder Ähnliches?
Ich bin es als Unternehmer ein bisschen dahin gewohnt, man muss sich immer auf das einstellen, was denn da ist. Würden wir jetzt beispielsweise 2 bis 3 Jahre, unterstellen wir das mal, Bärenmärkte haben, dann wäre ich mir sicher, dass es in der Zeit wunderbare Targets geben wird, die man kaufen kann. Ja? Also wird nur die Frage sein, ob man seine Aktionäre davon überzeugen kann, weiteres Geld zu geben, damit wir uns in dieser Phase im Grunde antizyklisch weiter vergrößern. Das wäre meine Antwort darauf. Ansonsten ist ein Punkt, dass sie ihre Mitarbeiter, 160 plus, sage ich jetzt mal, ich denke bis zum Jahresende werden es eher 200 sein, gute Mitarbeiter, motivierte Mitarbeiter, die diese Philosophie am Kunden umsetzen, das müssen wir auch weiter leisten. Aber ich kann Ihnen jetzt nicht so ein Top-Ding nennen, wo sagen, das ist meine große Sorge. Es ist immer alles in Bewegung. Die Märkte sind in Bewegung, die Kunden sind in Bewegung. Wir managen das und auf jede Situation. Und wir haben auch einen Corona-Crash gut gemanagt. Da müssen wir uns dann drauf einstellen.
Finanzierung hatten wir am Anfang, Finanzierung haben wir auch am Ende. Eine Wandelschuldverschreibung über 6,1 Millionen Euro, die läuft jetzt im Juni aus. Wie sieht's da mit der generell auch weiteren Finanzstrategie aus? Wird es sowas weiterhin geben, dass Sie auch Wandelanleihen begeben? Oder geht es dann im Wesentlichen um Kapitalerhöhung, das, was Sie ja jetzt auch schon gemacht haben und vorexerziert haben? Rechnen Sie da eher mit einer Fortsetzung? Und eine Frage interessiert mich dann eben auch noch, weil das ist quasi so der Bogen. Wäre es bei einer, also auch bei der Befürchtung und sich möglicherweise auch dafür rüsten wollend, dass es zu Rückschlägen an den Börsen ja auch mal kommen kann, nicht sinnvoller, Spielräume von Kapitalerhöhungen wirklich nach oben hin dann voll auszunutzen?
Also zur Wandelschuldverschreibung, das ist die erste, die wir begeben haben 2019/22. Die läuft jetzt im Sommer aus. Ja. Wandlungskurs 6,10 Euro. Also da gehe ich jetzt mal von aus, das wandelt sich dann in Eigenkapital, so haben wir es unterstellt. Und die ersten Teilwandlungen von ersten Zeichnern sind ja auch schon da. Aber da gehe ich mal davon aus, die hat sich im Sommer erledigt, weil gewandelt wurde. Die nächste läuft ja dann noch bis zum Jahr 2024 mit einem Bezugskurs von 5 Euro. Wenn unsere Geschichte so weitergeht, würde ich mal sagen, das wird auch zu Eigenkapital. So ist es modelliert, so sehen es auch die Analysten. So. Wenn wir jetzt dieses Paket rummachen, dann sind wir eigentlich mit dem, was wir jetzt geschaffen haben, schon ziemlich gut durchfinanziert. Ja? Wenn es jetzt um weitere Wachstumsschritte geht, ist ja die Frage, wie wollen Sie das machen? So, ich möchte natürlich die Möglichkeiten, die uns dann Aktiengesetz und meine Hauptversammlung gibt, vermutlich auch nutzen. Und das wird bedeuten, man wird sich für den Fall, dass neue, gute Wachstumsschritte möglich sind, überlegen, macht man das mit einer Barkapitalerhöhung? Ich finde das Instrument der Wandelanleihe eigentlich ganz gut. Hat ja für die es gezeichnet haben, auch wunderbar funktioniert. Man kann eine Wandelanleihe auch mit Bezugsrecht machen. Dann sind wir wieder bei dem Thema vom Beginn. Also ein Instrument, eine Wandelanleihe mit Bezugsrecht finde ich ausgesprochen gut. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass wir ein Grundkapital von über 15 Millionen dann haben, dann ist eine 10%ige Wandelanleihe, das sind 1,5 Millionen Aktien über einen bestimmten Wandlungskurs, da kommen schon Beträge zusammen. Wenn Sie die aber dann heben wollen, dann müssen wir auch ein Wertpapierprospekt machen, das ist aber auch keine große Leistung. Also das könnte ich mir sehr gut vorstellen, aber dafür gibt es momentan null Planung, auch keinen Grund, auch keine Notwendigkeit. Aber das könnte ein Schritt sein. Natürlich würde ich natürlich bei weiteren Wachstumsschritten auch mal versuchen, mehr Leverage reinzukriegen, und zwar von der Bank. Nur da sage ich Ihnen auch ganz ehrlich, in diesen Zeiten ist es wahnsinnig schwierig, von einer normalen Bank zu normalen Konditionen einen normalen Kredit zu kriegen, weil die einfach so auf Risikomodus sind und im Grunde genommen wir nach wie vor dort in einer Situation sind, dass man uns noch nicht so richtig einordnet. Das ist bei Banken in der heutigen Zeit durch Corona auch bedingt sehr schwierig. Also sie sind sehr, sehr restriktiv aus meiner Sicht im Moment. Und deshalb verlassen wir uns im Grunde genommen dann auf uns selbst. Und es gibt arrondierende Bankdarlehen, die man dazu nehmen kann. Aber wenn Sie noch mal richtig einen Schritt machen wollen, würde ich die nicht komplett per Leverage machen. Aber eine Wandelanleihe mit Bezugsrecht für alle Aktionäre, auch dann für neue, sage ich jetzt mal, ist ein gutes Instrument.
Schönes Schlusswort, Achim Plate. Gerade auch mit der Perspektive Finanzierung über die Börse unter Einbindung der Aktionäre. Eine Stunde lang hatten wir Zeit für das Update zu Lloyd Fonds. Hoffentlich habt ihr ein paar neue Eindrücke bekommen. Schreibt uns unter das Video, was ihr mitgenommen habt aus diesem Gespräch, wo ihr vielleicht noch zusätzliche Fragen habt und auch nicht ganz unwichtig, was ihr als nächstes von Lloyd Fonds wissen wollt. Denn da gibt es ja zum Beispiel auch noch eine ganze Reihe von interessanten Investmentprodukten. Und über ein Thema haben wir heute gar nicht gesprochen, weil es viel zu umfangreich gewesen wäre, was aber gerade in der Vermögensverwaltung immer wichtiger wird, nämlich Nachhaltigkeit. Wenn euch das interessiert, dann Kommentar unter dieses Video. Ansonsten herzlichen Dank für eure Zeit. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass Sie heute dabei waren. Alle gesund bleiben und demnächst sehen wir uns wieder hier in Fuchs Bier Express. Vielen Dank.